Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch regelmäßig auf die Suche nach Frauen und Queers der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Schön, dass ihr auch bei dieser Folge wieder eingeschaltet habt. Wir reisen heute in die Zeit um das Jahr 1000 und wir folgen einer Frau, die die Welt erkundete, als die Welt eben noch kaum kartiert war. Heute beschäftigen wir uns nämlich mit Gudrid Thorbjarnardottir aus dem heutigen Island. Der Name lässt es wahrscheinlich schon erahnen. Und dazu muss ich einleitend ein paar Worte zu den Quellen verlieren. Denn unsere wichtigsten Quellen für Gudrids Leben sind zwei mittelalterliche isländische Sagas, nämlich die Saga von Erik dem Roten und die Grönlandsaga. Gudrid lebte um das Jahr 1000 und die beiden Sagas wurden erst über 200 Jahre nach den beschriebenen Ereignissen aufgezeichnet. Also die Saga von Erik dem Roten wurde kurz nach 1264 aufgezeichnet und die Grönlandsaga taucht in einer Sammlung aus dem Jahr 1387 auf. Und beide Sagas beruhen auf mündlicher Überlieferung. Das bedeutet also, das ist so ein bisschen wie, das könnte auch wie stille Post sein. Sie können ausgeschmückt oder verändert worden sein. Und das sieht man unter anderem auch daran, dass sich die Sagas zwar in manchen der grundsätzlichen Punkte ähneln, aber eben auch an manchen Stellen leicht unterschiedlich berichten. Und deshalb sei nochmal ganz deutlich gesagt, wir können Gudrids Geschichte heute nicht wie einen Tatsachenbericht rekonstruieren, aber wir können eben diesen sehr faszinierenden Spuren folgen, die sie in diesen Sagas hinterlassen hat. Ja, so reisen wir jetzt also in das Jahr um 980. Da wird Gudrid in Laugabrekka im Westen des heutigen Islands geboren. In Island kennt man sie heute übrigens auch unter einem Beinamen, der so viel wie die Weitgereiste bedeutet. Wenn Forschende heute über Gudrid und ihre ZeitgenossInnen schreiben, dann ist oft von Nordmännern oder Nordfrauen und von Wikingern die Rede. Die Wikinger glaubten ja lange an nordische Götter wie Odin, Thor oder Freya. Aber gerade in der Zeit, in der Gudrid lebte, änderte sich das langsam. Das Christentum hielt auch bei den Menschen im Norden Einzug und von Gudrid berichten die Sagas, dass sie schon als junge Frau Christin wird. Damit steht sie also im Zentrum eines religiösen Wandels, der sich um das Jahr 1000 für viele skandinavische Gesellschaften vollzieht oder der sie erfasst. Und gemeinsam mit ihrem Vater Thorbjörn wandert sie nach Grönland aus. Auf Grönland hatte sich Erik der Rote nach dem Ende seines Exils mit seinen Gefolgsleuten niedergelassen. Erik der Rote spielt auch eine bedeutende Rolle in den isländischen Sagas. Und auf Grönland entstanden dann zwei Siedlungen genau um Gudrids Geburtsjahr herum, also um das Jahr 980. Eine Siedlung im Westen von Grönland und eine im Osten. Und alle Expeditionen, die von dort aus dann gen Westen, gen dem heutigen Nordamerika führen oder das, was wir heute als Nordamerika bezeichnen, die brachen von einer dieser beiden Siedlungen auf. Das Leben in diesen sehr jungen Siedlungen war nicht einfach, das lernt auch Gudrid bald, denn die SiedlerInnen kämpfen bald einen Überlebenskampf, weil ihre Lebensmittel zur Neige gehen. Also es gibt anscheinend einen harten Winter, vielleicht ist die Ernte nicht so ausgefallen oder sie finden nicht genügend Wild, das sie erlegen können. Es gibt also eine Hungersnot und die SiedlerInnen werden auch von einer Fieberepidemie geplagt. Und in dieser Situation spielt sich eines der eindrucksvollsten frühen Ereignisse in Gudrids Leben ab, von dem die Sagas berichten. Sie wird nämlich gebeten, trotz ihres Christentums an einem heidnischen Ritual teilzunehmen, nämlich einer Gesangszeremonie. Da kommt also eine nicht-christliche Frau, so eine Art, vielleicht könnte man sie als Schamanin bezeichnen, die wird also angerufen, die soll quasi ja so ein bisschen in die Zukunft sehen und soll den SiedlerInnen eben sagen, ob sich diese Krise jetzt bald einem Ende neigt. Und mit diesen Ritualen will man vielleicht auch die Naturgewalten irgendwie gnädig stimmen. Jedenfalls ist das eben eine nicht-christliche Zeremonie und Gudrid zögert, sich dort einzubringen und dort wie gewünscht zu singen, weil sie eben ihren christlichen Glauben eigentlich nicht verraten oder nicht in Anführungsstrichen beschmutzen will. Das ist natürlich in diesen Sagas auch, das wird mit Absicht betont, weil natürlich da auch die Rolle der Christenheit so ein Stück weit herausgestellt wird. Deswegen wird diese Stelle so explizit beschrieben. Gudrid zögert also, gibt aber schließlich doch nach und singt dann so schön, dass es allen Anwesenden fast den Atem raubt. In der Saga von Erik dem Roten heißt es dann, dass die Frau, diese Schamanin, die das Ritual anführt, ihr dann für ihren Gesang dankt und dann sagt, ich lese euch mal die übersetzte Stelle aus der Saga vor, sie sagt dann, Zitat, ich kann euch sagen, dass die Dürre nicht länger anhalten wird, da die Jahreszeit mit dem Frühling besser wird. Die Fieberepidemie, die euch lange Zeit plagte, wird schneller verschwinden, als ihr zu hoffen gewagt hättet. Zitat Ende. Und zu Gudrid sagt sie dann Folgendes, Zitat, du sollst hier in Grönland eine höchst ehrenvolle Verbindung eingehen, auch wenn sie nicht von langer Dauer sein wird. Denn dein Weg führt nach Island und dort wird aus dir eine Reihe zahlreicher und würdiger Nachkommen hervorgehen und über die Zweige deiner Familie wird ein heller Strahl strahlen. Und so lebe wohl und glücklich, meine Tochter. Zitat Ende. Und genau so wird es kommen, also wenn man den Sagas glauben darf. Denn in Grönland heiratet Gudrid zum ersten Mal. Und hier widersprechen sich die beiden Sagas ein bisschen. Die Grönland-Saga spricht nämlich von einem Mann namens Thorir, der in einer Epidemie stirbt. Danach heiratet Gudrid einen Mann namens Thorstein und auch er stirbt dann an einem Fieber. Und in der Saga von Erik dem Roten ist nur von Thorstein und seinem Fiebertod die Rede. Also sie hat insgesamt, sie wird noch einmal heiraten, sie hat insgesamt entweder zwei oder drei Männer, je nachdem, welcher Saga man glaubt oder welcher Saga man folgt. Einig sind sich die Erzählungen oder die Überlieferungen dann wieder, dass ein Schiff aus Norwegen in Grönland ankommt, das von einem Mann namens Thorfinn Karlsefni kommandiert wird. Und dieser Mann ist ein Händler und der verliebt sich in Gudrid und heiratet sie. Schon bald nach der Hochzeit plant Thorfinn eine Reise gen Westen. Und er ist nicht der erste Nordmann, der sich auf so eine Fahrt begeben will, denn die erste Fahrt zum heutigen Nordamerika, die unternahm wohl im Jahr 1000 Leif Erikson mit einer Gruppe Männer. Diese Gruppe sichtet und erkundet mehrere Orte und denen gibt sie auch Namen, die übersetzt Steinplattenland, Waldland und Weinland bedeuten. Weinland wird von den, heißt im Original Winland und dieses Winland wird auch bei Thorfinn und Gudrid jetzt wieder auftauchen. Forschende vermuten heute, dass es sich bei Steinplattenland um Inseln zwischen Nordostkanada und Grönland handelt, das Waldland an der Küste Labradors sein könnte oder liegen könnte. Und wo genau Winland liegt, also Weinland, darüber wird bis heute gestritten. Dazu erzähle ich später noch ein bisschen was. Leif erkundete also auf seiner Reise einige Orte und kehrte dann nach Grönland zurück. Und danach reiste Leifs Bruder Thorwald auf dem Schiff seines Bruders für eine zweite Expedition gen Westen. Thorwald traf auf seiner Expedition auch Menschen in diesem bisher unbekannten Land. Und die Sagas berichten von Männern, die in mit Tierhaut bespannten Kanus unterwegs waren. Es kam dann allerdings zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen den Gruppen, bei der einige Indigene und eben auch Thorwald starben und die Expedition kehrte danach dann nach Grönland zurück. Und Gudrid und ihr Mann Thorfinn Karlsefni unternehmen jetzt also eine dritte Expedition. Tatsächlich ist es aber mehr als nur eine Expedition, denn die Gruppe nimmt laut Überlieferung 60 Männer und 5 Frauen mit und eine Gruppe Rinder, damit sie sich in der Ferne mit Milch und Fleisch versorgen können. Das heißt, Gudrid und ihre Reisegruppe wollten nicht nur erkunden, sie wollten siedeln. Sie erreichen nach längerer Reise dann Vinland. Wo genau das war, ist wie gesagt bis heute umstritten. Die SiedlerInnen errichten dort dann einige Häuser, vermutlich aus Gras oder aus Torfstücken. Dabei werden Stücke ungefähr so groß wie Backsteine aus dem Boden gestochen und dann übereinander gestapelt, bis sie so eine Art Mauer ergeben. Und als Dach können dann zum Beispiel Äste dienen oder Baumstämme oder vielleicht auch Bretter, wenn man sich die schon zusammensägen konnte oder zurechtsägen konnte. Einen Fußboden gab es wahrscheinlich nicht, da wurde wahrscheinlich einfach nur der Boden festgetrampelt oder platt getrampelt. Und seine Notdurft, die verrichtete man wahrscheinlich irgendwo in der Landschaft. Kurzum, der Wohnkomfort war natürlich sehr, sehr weit von dem entfernt, was die meisten von uns heute für selbstverständlich halten. In Vinland handelt Thorfinns Gruppe dann mit Indigenen. Also auch seine Gruppe trifft wieder auf Menschen. Und wieder sprechen die Sagas von Menschen, die in mit Tierhäuten bespannten Booten unterwegs sind. Die Saga von Erik dem Roten berichtet, dass die Nordmenschen Stoffe mit dabei haben und dass sie diese Stoffe mit den Indigenen tauschen. Die Indigenen sind begeistert davon und man tauscht also die Stoffe gegen Pelze. Und auch Milch von den mitgeführten Rindern soll die Gruppe mit den Indigenen gehandelt haben. Aber Thorfinn soll vorsichtig geblieben sein. Immerhin war es ja bei der Expedition von Thorwald zu Gewalt gekommen. Und zum Schutz von Gudrid lässt er deshalb einen Palisadenzaun um sein Grashaus errichten. Denn Gudrid ist schwanger und sie bringt im ersten Winter, den die SiedlerInnen also in Vinland verbringen, ihren Sohn Snorri zur Welt. Die SiedlerInnen bleiben insgesamt 3 Jahre lang und treiben immer wieder Handel mit den Indigenen, aber sie trauen ihren HandelspartnerInnen offenbar nicht so richtig. Gudrid ist einmal allein mit Snorri zu Hause und sitzt neben seiner Wiege, als ein seltsamer Schatten durch die Türöffnung fällt. So berichtet das die Saga. Eine kleine Frau tritt herein und dann heißt es im Text Folgendes. Zitat: Sie war klein und trug einen Schal um den Kopf. Ihr Haar war hellrotbraun. Sie war blass und ihre Augen waren so groß, wie man noch nie zuvor Augen dieser Größe in einem menschlichen Kopf gesehen hatte. Sie ging zu Gudrid, die dort saß, und fragte: Wie heißt du? Ich heiße Gudrid, aber wie heißt du? Ich heiße Gudrid, sagte sie. Die Hausherrin winkte sie mit der Hand zu einem Platz neben sich, doch genau in diesem Moment hörte Gudrid einen lauten Knall, woraufhin die Frau verschwand. Zitat Ende. Draußen kommt es gleichzeitig zum Tumult zwischen Indigenen und den SiedlerInnen und ein Nordmann tötet schließlich einen der Indigenen. Thorfinn entscheidet daraufhin schweren Herzens, es ist nicht sicher, in Vinland zu bleiben. Die Gruppe gibt ihre Siedlung auf, aber eine der Frauen in der Reisegruppe namens Freydis, die Schwester von Leif Eriksson, die soll sich geweigert haben. Sie soll der Gruppe vorgeworfen haben, feige zu sein und sich vor einem Kampf zu drücken und ist nur sehr widerwillig den anderen zurück zum Schiff gefolgt. Und die Saga von Erik dem Roten beschreibt dann Folgendes, Zitat: Sie stieß auf einen Toten, sein Schwert lag neben ihm, also nahm sie es auf und wollte sich damit verteidigen. Freydis wird dann von den Indigenen eingeholt und die Saga beschreibt die Szene, für die Freydis heute legendär ist, Zitat: Sie ließ ihr Kleid herunter und schlug sich mit dem blanken Schwert auf die Brust. Da erschraken sie, eilten zu ihren Booten und flohen. Karlsefni und die anderen kamen zu ihr und lobten ihren Mut. Zitat Ende. Ob diese dramatische Szene sich wirklich so abgespielt hat, wissen wir natürlich nicht. Genauso wie die Szene, bei der Gudrid die kleine Frau erscheint. Auch das ist natürlich schwer auszumachen, wie diese Begebenheit es also in die Saga geschafft hat. Die Überlieferungen erzählen aber, dass die Siedlung nun also trotzdem aufgegeben wird und Gudrid, Thorfinn Karlsefni, ihr Sohn Snorri, Freydis und der Rest der Gruppe kehren also nach Grönland zurück. Eine der Sagas berichtet nun, dass die Gruppe auf der Rückreise von Vinland gen Grönland noch einmal Halt macht und erneut auf Indigene trifft. Auf einen bärtigen Mann, zwei Frauen und zwei Kinder. Die Erwachsenen, so heißt es in der Saga, verschwinden im Boden und die beiden Kinder werden aber von Karlsefni und seinen Leuten eingefangen und sie nehmen sie dann mit nach Vinland. Also auch das gehört mit zu dieser Erzählung, dass die Nordmänner hier Menschen ihrer Heimat entreißen und verschleppen. Nachdem sie dann wieder in Grönland angekommen sind, entscheiden sich Gudrid und Thorfinn Karlsefni bald, mit Snorri zusammen nach Island zurückzukehren. Eine der Überlieferungen erzählt etwas, das manchen vielleicht aus heutiger Sicht bekannt vorkommt, denn offenbar war Gudrids Schwiegermutter am Anfang skeptisch, wen sich ihr Sohn da zur Frau genommen hatte. In der Saga heißt es nämlich, Zitat, seine Mutter fand, er sei eine schlechte Verbindung eingegangen. Zitat Ende. Die Schwiegermama weigerte sich offenbar sogar, sich im gleichen Haus aufzuhalten wie ihre neue Schwiegertochter. Aber es gibt doch ein Happy End, denn die Saga verrät uns, Zitat, doch als sie feststellte, dass Gudrid eine Dame ohnegleichen war, kehrte sie nach Hause zurück und ihr Umgang war glücklich. Zitat Ende. Da hat Gudrid also nochmal Glück gehabt. In Island kauft ihr Mann dann einen Hof namens Glaumbär, wo sich die beiden mit Snorri also niederlassen. Aber eine lange Ehe ist ihnen nicht vergönnt. Auch das, also, das erinnert an die Vorhersagung, die diese Schamanin auf Grönland gemacht hatte. Thorfinn Karlsefni stirbt bald. Wir erfahren nicht, woran. Und Gudrid bleibt nun also mit Snorri allein auf dem Hof zurück. Was mit der Schwiegermutter geschieht, verraten uns die Sagas auch nicht. Wir erfahren nur, dass Gudrid eine Pilgerreise von Island nach Rom unternimmt. Da wird also wieder auf ihren christlichen Glauben angespielt. Und dass Snorri in Glaumbær eine Kirche errichtet. Und Gudrid lebt offenbar bis zu ihrem Tod dann in Glaumbær. Einen Einschub finde ich hier sehr wichtig, denn wenn heute über Gudrid berichtet wird, dann wird oft erwähnt und sehr herausgestellt, dass sie die erste weiße Frau oder die erste europäische Frau war, die in Nordamerika ein Kind geboren hat und dass Gudrids Sohn Snorri also das erste weiße Kind oder das erste Kind europäischer Abstammung auf diesem Kontinent war. Das ist, ihr habt es vielleicht schon an meiner Betonung gemerkt, das ist eine problematische Zuschreibung. Denn das ist ein Narrativ, das Forschende wie Jean M. O'Brien als Historical Firsting beschreiben. Das heißt, indem eine europäische oder weiße Person ins Zentrum gestellt wird, werden die bereits dort lebenden indigenen Völker unsichtbar gemacht. Und damit wird ungewollt ein kolonialer und teilweise imperialistischer Blick bedient. Es wird nämlich so getan, als beginne die Geschichte erst mit der Ankunft der EuropäerInnen. Oft wird auch erwähnt, dass Gudrid und ihre Reisegruppe also 500 Jahre vor Christoph Kolumbus in Nordamerika landeten. Und damit wird natürlich auf eine andere Person Bezug genommen, die von Europa aus gen Nordamerika reist und dessen Ankunft in Nordamerika für die indigenen Völker dort gleichbedeutend ist mit dem Beginn des Massensterbens und Massentötens. Also der Historiker Christopher Crocker kritisiert in einem Aufsatz, dass indigene Kulturen und indigene Geschichte also weiter marginalisiert werden, wenn wir die auf dieser Zuschreibung von erste Europäerin oder erste weiße Person bestehen. Diese Zuschreibung, dass sie dann auch noch das erste weiße Kind zur Welt bringt, das suggeriert ja, dass die Menschen, die vor ihr dort lebten, nicht von Bedeutung sind. Und damit wird natürlich ein koloniales und auch ein rassistisches Bild bedient. Crocker schreibt ganz klar auch, dass Gudrids Geschichte es verdient, erzählt zu werden. Also sie war eine der wenigen Frauen, die eine solche Reise auf sich nahm. Und das natürlich auch in einer Zeit, in der man sich nie sicher sein konnte, ob man überhaupt dort ankommt, wo man hinreisen will. Das heißt, eigentlich gibt er uns so ein bisschen den Auftrag mit auf den Weg, wenn wir Gudrid heute betrachten, sollten wir zwei Dinge gleichzeitig tun. Erstens ihre außergewöhnliche Lebensleistung würdigen und uns gleichzeitig bewusst sein, wie schnell so scheinbar harmlose Begriffe wie die erste Geschichtsbilder eben auch verzerren können. Also das heißt, es lohnt sich immer darüber nachzudenken, welche Perspektiven, welche Blickwinkel gibt es denn noch und ja, wer existierte denn damals noch und was tut es, wenn wir bestimmte Personen in den Mittelpunkt unserer Geschichte stellen und ihnen bestimmte Label aufdrücken? Um nochmal darauf zurückzukommen, wo Gudrid und ihre Reisegruppe nun also gelandet sind, da habe ich ja vorhin schon gesagt, dass die Forschenden sich da bis heute nicht ganz einig sind. Wir haben eben als Quellen für Gudrids Geschichte nur die Sagas und lange waren diese Sagas mit den Reisen nach Vinland für viele eben nichts als Legende. Aber natürlich gab es auch immer wieder Menschen, die sich gefragt haben, ob da nicht vielleicht doch etwas Wahres dran ist. Und nun haben sich also HistorikerInnen, aber eben auch ArchäologInnen mit diesem Thema wirklich ausufernd beschäftigt und haben die Sagas durchkämmt nach Referenzen, die sie vielleicht mit anderen historischen Ereignissen ziehen können. Und ein Ehepaar, das sich eben auch damit beschäftigt hat, war 1960 das norwegische Ehepaar Anne-Stine Ingstad und ihr Mann Helge Ingstad. Die haben nämlich angefangen 1960 in Neufundland, Kanada, nach den Spuren zu suchen, mit denen sie also eine Landung der Wikinger in Nordamerika nachweisen könnten. Das heißt, sie haben sich also diese Sagas ganz genau angeguckt und haben dort nach Anhaltspunkten gesucht. Zum Beispiel steht in den Sagas, dass es in Vinland viel mehr Tageslichtstunden in der Siedlung gab als auf Grönland. Und daraus konnten sie dann ableiten, dass das Gebiet ungefähr in der Region zwischen dem US-Bundesstaat New Jersey und dem St. Lorenz-Strom liegen muss. Das ist jetzt immer noch ein riesiges Gebiet. Also reisten die Ingstads die kanadische Küste entlang und achteten darauf, wo die Landschaft den Beschreibungen aus den Sagas ähnelte. Und besonders aussichtsreich erschien ihnen dann Neufundland, genauer gesagt die Nordspitze der Insel. Dort haben sie sich dann mit Dorfbewohnern unterhalten und die haben sie dann zu ein paar Grashügeln am Strand geführt. Und die Ingstads untersuchten diese Stellen dann genauer und fanden also schließlich die Überreste von 8 Soddis, so nennt man diese Häuser, die aus Grasstücken errichtet wurden. Und jetzt wollten die Ingstads es also wirklich genauer wissen. Anne-Stine Ingstad war eben Archäologin und grub nun mit ihrem Mann 8 Jahre lang vor Ort nach den Spuren der Wikinger. Sie konnten sich ja noch nicht sicher sein, dass das wirklich eine Siedlung der Nordmänner und Nordfrauen war. Und deswegen haben sie also Stück für Stück diese 8 Gebäude freigelegt und sie fanden dann, sie konnten rekonstruieren, dass einer der Räume ein Schlafraum war. Sie fanden dann aber auch Überreste von Schlacke, einen großen Steinblock, der wahrscheinlich als Amboss gedient hat, und Eisenfragmente. Und daraus konnten sie ableiten, dass hier also eine Schmiede betrieben wurde. Und damit wussten sie, dass hier auch keine Indigenen gesiedelt hatten, weil dieses Handwerk damals bei den Indigenen noch nicht bekannt war. Sie fanden außerdem eine bronzene Ringnadel und die ist eben bekannt, also vom Stil her konnte man die dann eindeutig zuordnen, weil die Wikinger mit solchen Ringnadeln, solchen bronzenen Ringnadeln, ihre Umhänge im Nacken befestigten und zusammen, also im Nacken zusammengehalten haben. Und jetzt hatten sie also den Beweis, dass hier Wikinger gelebt hatten. Und nun war natürlich die nächste Frage, haben dort auch Frauen gelebt? Das war noch nicht geklärt. Aber dann gab es weitere Funde, die also belegten, dass auch Frauen vor Ort gelebt haben. Die Ingstads fanden nämlich einen Wetzstein aus Quarz. Der wurde genutzt, um Nadeln zu schärfen, also zum Nähen. Und es gab vor Ort auch Hinweise, dass gesponnen wurde. Und das war auch eindeutig ein Handwerk, das also die Frauen ausführten. Damit stand also fest, dass Wikinger auf Neufundland eine Siedlung hatten und dass unter diesen Wikingern auch Frauen waren. Wie viele Frauen dort gelebt haben und ob Gudrid eine dieser Frauen war, sprich, ob diese Siedlung wirklich die Siedlung von Gudrid und Thorfinn Karlsefni war, das wissen wir natürlich nicht. Jüngere Forschende glauben, dass die Siedlung auf Neufundland vielleicht so eine Art Übergangssiedlung war, dass man aber etwas weiter südlich der Küste oder nahe der Küste eher eine Hauptsiedlung errichtet hat. Heute glaubt man, dass Vinland im Gebiet irgendwo zwischen dem US-Bundesstaat Maine und der kanadischen Provinz Nova Scotia liegt. Also das ist auch noch ein großes Gebiet und das heißt, da gibt's noch viel zu erkunden. Man darf also gespannt sein, was die Wissenschaft hier noch herausfindet. Aber das sind ja die Anhaltspunkte, aus denen wir den Lebensweg der weitgereisten Gudrid rekonstruieren können. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Die Infos und Quellen findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das mit einer Einmalspende via PayPal oder mit einem kleinen Abo auf Steady tun. Gedanken zur Folge oder Vorschläge für künftige Episoden könnt ihr mir wie immer per E-Mail an feedback@herstorypod.de schicken oder ihr erreicht mich über Instagram unter @herstory_pod. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns wieder nächsten Monat mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.